Doppelspitze, ein Podcast des Staatsanzeigers.
Willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Diesmal und bevor uns die Folge völlig entgleist, haha, du darfst schon mal lachen, haben wir was nachzuholen.
Richtig, wir haben nämlich hier Spezi, zwei Spezi-Flaschen. Moment. Ah, der Flaschenöffner ist nicht so. Hier einmal und.
Da ist nicht genug Übung drin.
Ja,
das trinkst du halt, selten, ne? Spezi.
Ja, früher haben wir das am Bierkasten aufgemacht, aber, ne?
So ein Dorfkind warst du.
Ja.
Ich dachte, so du kommst aus der Stadt.
Nee, tatsächlich bin ich auf dem Land aufgewachsen, im kleinen Dorf mit 2000 Einwohnern.
Und dann brauchst du einen Flaschenöffner?
Ja, ich war nicht nur Dorfkind. Aber wir schweifen schon wieder ab, Leonie. Wir stoßen mal an, hier.
Achtung. Wir stoßen an.
Ja, Cheers. Wir haben nämlich hier zwei Spezi-Flaschen. Das ist eine ganz, ganz alte Wette von einer, ich glaube, unserer allerersten Folgen, die wir miteinander gemacht haben. Weißt du noch, worum es ging?
Landtagswahl.
Es ging um irgendwie Ausgang der Landtagswahl. Wir wissen aber gar nicht mehr so genau, worüber. Ich glaube, ob die CDU gewinnt oder die Grünen vorne liegen, war ein bei der Wette.
Und die andere ging es, glaube ich, um unseren Ministerpräsidenten,
ja,
oder?
Richtig. Wir haben auf jeden Fall jeder eine verloren, deswegen haben wir hier zwei Flaschen Spezi und ich würde sagen, Prost.
Prost.
Ich trinke mal einen, ne?
Der Podcast wird gesponsert vom Sparkassenverband Baden-Württemberg, dem Wirtschaftsfachverband der 50 Sparkassen und ihrer Verbundunternehmen im Land. Als Arbeitgeber ist er das Haus der Möglichkeiten, denn wer dort arbeitet, hat viel Raum, um die eigene Expertise auf sicherem Fundament einzubringen. Haben Sie schon einmal über eine Karriere in der Wirtschaftsprüfung der Sparkassen nachgedacht? Diese und andere verantwortungsvolle Tätigkeiten finden Sie unter www.sv-bw.de/karriere. Und solange kann ich vielleicht mal das aktuelle Thema reinstarten.
Richtig.
Wir haben uns heute nämlich was Schweres vorgenommen. Und zwar wollen wir über unser allerliebstes Bauprojekt hier im Land sprechen.
Den tiefen Bahnhof.
Stuttgart 21.
Uah.
Uah. Du schüttelst.
Ja, naja.
So. Also, erzähl doch mal, was ist deine letzte Erfahrung mit Stuttgart?
Meine letzte Erfahrung war, dass ich von Frankfurt kam, vom Fernflughafen mit Gepäck und weinendem Kind und so immer mit Jetlag und so und ne? Und dann bin ich angekommen. Naja, nach dem Urlaub halt, ne? So kam
wegen
aus dem
der
Urlaub
Zeitverschiebung.
Zurück. Genau, ja, also mehr Kontext, ich weiß. Also ich kam aus dem Urlaub von irgendwo Richtung Amerika zurück und wir waren in Frankfurt, der Zug fuhr nicht und dann sind wir in Stuttgart endlich gelandet. Und was haben wir dann gemacht? Wir haben den Bahnfernweg benutzt, ne? Mit Gepäck und schreiendem Kind.
Das hat bestimmt Spaß gemacht.
Das war so richtig toll, da freust du dich richtig. Und das Lustige ist immer, du kommst von der Karibik irgendwo oder aus Mexiko in dem Fall. Alles hat funktioniert, in Mexiko von der Insel bis zum Flughafen. Und da kommst du in Deutschland an und dann denkst du, es wird schwierig. Und dann kommst du in Stuttgart an und dann weißt du, es ist schwierig.
Es ist nicht nur schwierig.
Ja.
Viertelstunde Laufweg und so wirst du hier direkt mal empfangen.
Tja.
Gibt Schöneres. Was machst du, wenn ich dir jetzt sage, ich muss das zweimal die Woche machen, jedes Mal, wenn ich hier ins Büro komme?
Da sage ich schweres Schicksal, ja.
Okay. Trick 17 übrigens, in Bad Cannstatt umsteigen.
Ah,
weil? Spart dir einiges im Laufweg.
Ah, da kann man direkt dort in die S-Bahn einsteigen. Mhm.
Nicht die S-Bahn, die ist nämlich ziemlich unpünktlich, aber die U-Bahn.
Ah.
Auf die ist eigentlich in 99 von 100 Fällen Verlass.
Ja, es ist, glaube ich, echt eine Leidenszeit, hier in Stuttgart mit dem Verkehrsunterwegs zu sein, mit dem öffentlichen Nahverkehr, und zwar seit vielen, vielen Jahren. Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig erinnern, wie es anders war. So, das ist schon 2010, wurde, glaube ich, angefangen zu bauen.
Also, ja. Ich kann es dir leider auch nicht sagen. Ich glaube, das erste Mal allein in Stuttgart war ich 2016 zum Shoppen. Und ich weiß, damals gab es noch so ein schickes Bahnhofsgebäude oder so eine Vorhalle, wo man immer durchmarschiert.
Ja, das war der Bodersbau, ne? Da, wo man so schön einkaufen konnte. Ja,
das war eigentlich nett. Das sah halt nur hübsch aus.
Das war in meiner Kindheit das Allergrößte, durch diesen Bodersbau durchzulaufen, ein bisschen was so beim Kiosk was einzukaufen. Und da konnte man doch direkt dorthin vorne an die Gleise, wo diese schönen Stopper waren, ne? Und da hat man die Züge einfahren sehen. Das war ganz toll, ne? Mhm. Habe ich toll noch nostalgisch in Erinnerung.
Und jetzt planen wir schon ziemlich lange. Wir bauen auch schon ziemlich lange was Neues. und zwar, bisher haben wir ja immer einen Kopfbahnhof gehabt. Das bedeutet, die Züge sind in die eine Richtung eingefahren, in die andere wieder ausgefahren. Jetzt soll ja ein Durchgangsbahnhof entstehen. Und zwar ein unterirdischer.
Mhm. Tja. Ja, vielleicht gehen wir mal ganz zurück in die Entstehung dieser Idee. Da war ich tatsächlich schon, na, ist 1994, müssen wir zurückblenden, ne, in die Zeit.
Ah ja, warte, ich überlege mal. 1994? Ich glaube, da wurden die ersten Pläne für Stuttgart 21 vorgelegt. Für mich gab es da noch keinen Plan. Aber wo warst du da? Erzähl.
Haben wir schon wieder so einen Gen-Z-Moment, ja. Tatsächlich war ich da schon 18 Jahre alt und habe mich damals schon relativ viel für solche Geschichten, politischen Zusammenhänge interessiert.
Es wundert mich nicht.
Ja, ich weiß. Ich habe mich nicht verändert. Tatsächlich gibt es ganz viele Gerüchte und Legenden über diese Entstehung der Idee. Warum einen Bahnhof tiefer legen? Bisher dachten wir immer, und diese Geschichte wird nach wie vor erzählt, dass damals der Ministerpräsident Erwin Teufel, der OB Manfred Rommel, Verkehrsminister Matthias Wissmann und der Bahnchef Heinz Dürr über Stuttgart geflogen sind in einem Flugzeug und da untergetaucht haben, gedacht, da unten könnte man doch statt Gleise ein Stadtviertel bauen. Und das war die Idee für Stuttgart 21, den Bahnhof tiefer legen und dort das Rosensteinviertel bauen.
Ach, die Idee gab es von Anfang an.
Die war von Anfang an. Damals wurde gesagt, das finanziert sich von selbst, weil die Grundstücksverkäufe so viel Erlöse ergeben, dass die Bahnen und die ganzen Umbauten damit locker finanziert werden können.
Okay, also ich frage mich zwar, wer direkt über einem Bahnhof wohnen möchte, aber erzähl mal weiter.
Ja, so war das damals. Und wir haben ja neulich Matthias Wissmann interviewt, den Verkehrsminister, der damals im Amt war, von der CDU, der jetzt in Ludwigsburg im fröhlichen Ruhestand lebt. Und er hat uns erzählt, es war ganz anders. Die Geschichte ist eine Legende, dass die da bei dem Flugzeug, in dem Flugzeug saßen und mal auf Stuttgart runtergeschaut haben. Tatsächlich war es wohl so, dass er als Bundesverkehrsminister damals mit dem Bahnchef Heinz Dürr einfach immer wieder geflogen ist zu verschiedenen Baustellen in Deutschland. Und irgendwo, als sie mal unterwegs gewesen sind, sind die Baupläne von Stuttgart oder die Stadtpläne von Stuttgart gezeigt worden. Und da kamen sie auf die Idee, guck mal, da ist so ein großes Areal, das könnte man doch bebauen. Ne? Also tatsächlich war es ein bisschen anders. Im Rückblick auch gar nicht mehr so entscheidend. Tatsächlich war die Idee damals von allen CDU-Politikern, die auf allen Ebenen das Sagen hatten, wir könnten das genauso machen. Ne? Wir gewinnen ein riesiges Stadtviertel in Stuttgart, der Bahnhof unterirdisch. Und tatsächlich dadurch, dass er ein Durchgangsbahnhof wird, spart man relativ viel Zeit in Kombination mit der Bahnstrecke Stuttgart-Ulm. Also eine ICE-Schnellstrecke spart man ja relativ viel Zeit, so fast eine Stunde oder eine halbe Stunde, je nachdem, wie man das rechnet. Mhm. Damals, muss man wissen, gab es für alle diese Großstädte solche Pläne. München, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart.
Ja. Oh nein, so viele Baustellen in der Art brauchen wir nicht.
Ja, und guck mal in die Städte rein. Was haben die für Bahnhöfe? Haben die Durchgangsbahnhöfe oder Kopfbahnhöfe?
Das fragst du jetzt jemanden, der nur zwangsweise Zug fährt.
Okay, ich sag's dir, es sind alles Kopfbahnhöfe. Alle haben diese Pläne wieder verworfen, weil zu teuer, zu unrealistisch, zu schwierig.
War wohl besser so.
Nur, wo wurde es gebaut? In Stuttgart. So, jetzt werden natürlich die Anhänger von Stuttgart 21 sagen, das ist nach wie vor die beste Idee, die wir jemals hatten. Darüber kann man natürlich geteilter Meinung sein. Nur eines ist, glaube ich, unstrittig. So wie es jetzt gemacht wurde, war es nicht das bestgeplante Projekt Deutschlands, wie es damals gesagt wurde.
Okay, aber eine Frage. Du hast es vorher so nett formuliert, von wegen, ja, der Bahnhof wird tiefer gelegt. Ich kenne es ja nur von Autos, dass man Autos tiefer legt, weißt du?
Ja, stimmt.
Jetzt
ich habe gerade einen Spezi-Schluck getrunken, von daher.
Das ist gut. Entschuldigung. Stärkung. Jetzt frage ich mich aber, haben wir in Deutschland andere unterirdische Hauptbahnhöfe? Weil ich habe keine Ahnung.
Ich habe jetzt nicht alle Bahnhöfe im Kopf, da bin ich mir nicht ganz sicher. Tatsächlich ist so, wie man das machen wollte, ne? Dass man Kopfbahnhof umbaut und sozusagen auch 90 Grad dreht und die Züge alle unten durchfahren. Das gab es nicht und das hat auch niemand gebaut. Es ist natürlich eines der aufwendigsten, kompliziertesten Projekte, nicht nur wegen der vielen Tunnel, die gebaut wurden. Ich war ja letzten Oktober mal unten im Tiefbahnhof, der gar nicht so tief ist. Ne? Auch das ist ein Mythos, ist maximal ein halbes Stockwerk tiefer gelegt. Und man hat ihn unglaublich aufwendig gebaut. Man hat Kelchstützen gebaut. Da hat die Firma Zyplin dutzende Versuche gebraucht, um diese riesigen Betonkelchstützen zu bauen. Das sind Lichtaugen. Der Architekt Ingenhofen hat gesagt, naja, es muss alles einzigartig perfekt sein, wenn die Eröffnung da ist. Staunen Architekten aus Australien, was hier gebaut wurde. Und so ist das auch. Ne? Das war alles Goldstandard, wenn nicht noch mehr, nicht Platinstandard, das man gebaut hat. Ich sag mal, vielleicht wäre es gut gewesen, wenn der Fahrgast aus Asperg gestaunt hätte und nicht der Architekt aus Australien.
Naja, ursprünglich, also man hat ja jetzt 2010 mit dem Bau angefangen und es war ja eigentlich gedacht, ja, so 2019 ungefähr können wir fertig werden, so wie ich mit dem Abi damals. Ich weiß, als ich mich damals an der Hochschule in Stuttgart beworben habe und im Auswahlgespräch gefahren bin, da war noch nichts mit Bahnhof. Das war 2019. 9 Jahre waren angedacht. War das zu irgendeinem Zeitpunkt realistisch?
Also die Gegner haben ja gesagt, völlig unrealistisch, funktioniert nicht, wird nicht klappen, wird teurer. Die Befürworter haben gesagt, es wird klappen, es wird nicht teurer. Es gab ja den berühmten Satz von Nicole Razavi, die ist heute Verkehrsministerin. Sie sagte, Stuttgart 21 wird im Zeitplan gebaut und bleibt im Kostenrahmen. Wer was anderes sagt, der lügt. Na, da ist dann doch mit scharfen Bandagen geschossen worden. Soweit gehört natürlich auch, dass die Gegner alles versucht haben, um das Projekt zu verhindern oder zu behindern. Der Wendepunkt war eigentlich 2011 die Volksabstimmung. Winfried Kretschmann hat ja die Wahl gewonnen. Die Grünen waren an der Macht. Die Grünen, die ja immer das Projekt immer abgelehnt hatten. Und
Kretschmann selbst ja auch.
Richtig, selbst Kretschmann hat gesagt, es ist falsch, ne, weil das tatsächlich nicht funktioniert und zu teuer ist, obwohl er eigentlich ein Befürworter der Bahn ist und von Bahnprojekten. Naja, dann ist ein Volksentscheid gemacht worden und der ging sehr deutlich zugunsten der Befürworter aus. Und damit war klar, das Projekt muss gebaut werden.
Ich finde es aber auch interessant, weil ich habe nochmal nachgelesen, einige Dinge, die unter Denkmalschutz standen, das hat man dann ja auch irgendwie übergangen, sage ich mal. Zum Beispiel beim Kopfbahnhof, wie soll ich es nennen, diese Seitenflügel, die da damals eingerissen wurden, standen ja eigentlich unter Denkmalschutz. Und auch die Bäume im Schlossgarten, die ja dann gefällt, abgerissen, ausgegraben, was auch immer wurden, die ja eigentlich auch. Stellt sich dir da nicht auch manchmal die Frage, ob das Denkmalamt auch schon abgerissen wurde? Oder?
Das war tatsächlich eine unfassbar emotionale Auseinandersetzung damals. Man darf das nicht vergessen. Es haben bis zum Volksentscheid 2011 jeden Montag haben Tausende, Zehntausende, Hunderttausende protestiert in Stuttgart. Da konnte man gar nicht durchkommen. Da gab es Demonstrationen, da gab es die Parkschützer, die sich an Bäume gekettet haben. Da gab es eine hohe Emotionalität. Und gerade das Thema Denkmalschutz war ein großes, weil tatsächlich die Nachfahren von Bonatz, also dem Architekten des Hauptbahnhofs, die haben sogar versucht, per Klage das aufzuhalten, weil sie gesagt haben, der Denkmalschutz gilt für das gesamte Ensemble und nicht nur diesen schönen, den wir als Bonatz-Bau kennen, diesen vorne. Und das ist aber tatsächlich gescheitert am Ende des Tages. Weil die Gerichte der Argumentation gefolgt haben, naja, das Hauptensemble bleibt ja erhalten und die Anmutung und die Seitenflügel sind halt nur Mauern, die man abreißen kann. Ne? Also man sieht, es wurde über jedes Detail gestritten, diskutiert, geklagt bis zum Ende. Allerdings war mit dem Volksentscheid irgendwie auch klar, es passiert jetzt. Ne? Vielleicht nochmal eine kleine Rückblende, was direkt davor passiert ist, nämlich bevor die Grünen an die Macht gekommen sind, weil Stuttgart 21 in erheblichem Maße dazu beigetragen hatte, dass die Grünen überhaupt in die Nähe der Macht kamen.
Da hatten wir ja auch einen anderen Ministerpräsidenten.
Richtig, nämlich Stefan Mappus von der CDU, der frisch übernommen hatte von Günter Oettinger, der nach Brüssel gegangen war als EU-Kommissar. Und er war, sagen wir mal, kompromisslos und seine Kommunikation sehr direkt.
Und er war auch nicht lange im Amt.
Genau. Und er hat dann den sogenannten Schwarzen Donnerstag ausgelöst. Bis heute ist umstritten, ob er das wirklich angeordnet hat. Er bestreitet das. Wir haben ihn ja auch dazu interviewt vor etwa 1,5 Jahren. Andere sagen, es sei sein Wille gewesen, dass der Park geräumt wird, wo die Parkschützer auf Bäumen sozusagen die Bäume blockiert haben. Na, jedenfalls endet es in einem sehr heftigen Polizeieinsatz, der wahrscheinlich auch ganz objektiv betrachtet überhaupt war, weil vor allem Schüler und Rentner dort im Park demonstriert haben und ging mit Wasserwerfern vor. Und das war so ein Wendepunkt, ne, wo dann auch viele gemerkt haben, oh, diese Art von Politik mögen wir so nicht, egal wie man zum Projekt steht.
Ja, ja, ich habe auch mal nachgelesen, also Pfefferspray, Wasserwerfer, teilweise mit 12 bis 16 Bar Wasserdruck, ist natürlich nicht wenig. Und selbst wenn es einen am Rücken trifft, tut es schon wahnsinnig weh. Aber es gibt Videos von den Einsätzen, da wurde auch teilweise auf Kopfhöhe geschossen. Mhm. Und das ist halt...
Ja, das war ein Fehler. Das ist, glaube ich, auch heute unstrittig, auch dass man sowas nicht macht. Es wurden dann ja auch so, man hat im Prinzip so wie gegen eine Gruppe von gewalttätigen schwarzen Mob, sozusagen Autonomen, die bewaffnet sind, so ist man dagegen vorgegangen. Und tatsächlich waren vor allem Schüler und Rentner und ältere Leute, also auch diese Gruppen, aus der sich die Protestbewegung, Also deswegen, das war sicher der Schwarze Donnerstag ein absoluter Tiefpunkt. Danach gab es die Schlichtung, da hat man versucht mit Heiner Geißler, dem früheren CDU-Generalsekretär, noch eine Lösung zu finden, mit der alle leben können. Aber Das Kind war dann eigentlich in den Bund gefallen. Die CDU hat die Macht verloren, auch dann wegen Fukushima 2011. Mhm. Naja, und dann hat mir das Kuriosum, dass die Landesregierung von den Grünen geführt wurde, und das wird sie ja bis heute, die Aufgabe hatten, das Projekt umzusetzen, das sie eigentlich abgelehnt haben.
Ja, und wie hat das funktioniert?
Tja, also ich glaube erstaunlich gut, weil tatsächlich Winfried Herrmann, der Verkehrsminister, der ja 15 Jahre im Amt war, nie ein Hehl draus gemacht hat, dass er das Projekt bis heute ablehnt. Aber er hat gesagt, meine Aufgabe als Minister ist es, jetzt eben dafür zu sorgen, dass es möglichst schnell gebaut wird, weil wir akzeptieren den Volkswillen in der Abstimmung. Und er hat viele Vorschläge gemacht, ne? Wie zum Beispiel den Tunnel Richtung Flughafen hoch oder auch andere sozusagen Möglichkeiten von mehr Gleisen. Und er hat also relativ viele konstruktive Vorschläge gemacht, die noch teilweise übernommen wurden. Und ich glaube, man kann ganz objektiv sagen, es ist nicht an den Gegnern gescheitert. Die haben sicherlich sehr genau drauf geschaut, dass die Kosten nicht beim Land abgeladen werden. Das war ja der große Streit zwischen Baden-Württemberg und der Bahn. Es gab da die sogenannte Sprechklausel. Die hatte man damals vereinbart in den 90ern, wo man gesagt hat, wenn die Kosten steigen, sprechen wir. Jetzt hat man die Frage, was sprechen bedeutet, unterschiedlich bewertet. Die Grünen oder die Landesregierung haben gesagt, sprechen heißt sprechen. Ja, und die anderen sagten, sprechen heißt zahlen. Ja. Tatsächlich hat sich die Deutung durchgesetzt, dass Sprechen nur Sprechen heißt. Das heißt, die Bahn sitzt bis heute auf den ganzen Mehrkosten, auch die jetzt neu entstehen durch die weitere Verzögerung. Mhm. Und das ist, glaube ich, schon ein Punkt, das hat die Bahn ganz schön getroffen.
Um es nochmal ein bisschen genauer zu sagen, was du jetzt hier so schnell kurz runtergebrochen hast, journalistisches Talent natürlich. Man hat nämlich nach 15 Jahren Planung diesen Finanzierungsvertrag festgelegt. Und da waren unter anderem Bund, das Land Baden-Württemberg, die Landeshauptstadt Stuttgart, Verband Region Stuttgart, der Flughafen Stuttgart und eben die Deutsche Bahn mit dabei. Und die Kostenaufteilung sah damals so aus, den größten Anteil hat die Deutsche Bahn getragen, die Deutsche Bahn Gesellschaften mit 35%. Direkt danach kamen Bund und EU-Fördermittel mit 31% und dann ging es immer weiter runter. Und man hat ja ursprünglich gedacht, 1995 war noch so der Gedanke, ah ja, vielleicht so 2,5 Milliarden Euro dürfte das Ding kosten. Und dann ist man, 2006, 2008 ist man auf den Trichter gekommen, ja, es könnte doch so um die 3 kosten. Wenn man jetzt denkt, okay, der Sprung ist ja jetzt noch nicht so groß. Und wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, dann war es nämlich auch so, als dieser Finanzierungsvertrag nämlich knappe 3 Milliarden abgedeckt hat. Und man hat dann noch quasi einen Puffer von 50%, also insgesamt dann 4,5 Milliarden Euro reingesetzt. Und man dachte, ja, falls da Mehrkosten entstehen, dann fängt sich das schon auf. Und ich kann natürlich auch verstehen, dass man gesagt hat, ach ja, mehr als 50% Mehrkosten, da denkst du ja eigentlich nicht dran. Ja, springen wir mal fast forward 20 Jahre in die Zukunft. Hier und heute, 2026, liegen wir bei ungefähr 14 Milliarden.
Für einen Bahnhof.
Ja, der ist schon formuliert, für einen Bahnhof.
Ja, wir reden ja nicht von der Neubaustrecke, die, glaube ich, auch alle sinnvoll hielten, ne? Dass zwischen Stuttgart und Ulm die Züge auf einer IC-Strecke fahren. Die ist separat. Nur der Bahnhof tiefer liegen, 14 Milliarden Euro.
Ja, das wäre schön. Weißt du, warum? Mein Max wird nämlich immer aufgehalten. Er fährt nämlich zwischen Stuttgart und Ulm hin und her. Mhm. Ich muss immer warten. Immer.
Ja, das ist natürlich, wenn man zwischendrin wohnt, auch nicht nur gut, ja.
Ständig ist ein Gleis belegt, ständig fährt da noch ein ICE und ständig sind Verspätungen da.
Aber interessant, wenn man die Zahlen, wie du es gerade so schön aufgelistet hast, sich nochmal passieren lässt, da sieht man, was da passiert ist, ne? Das ist ja nicht nur, das ist eine Verdreifachung, fast eine Vervierfachung.
Na, überleg mal, also wenn du mit 2,5 Milliarden Euro anfängst, dann kommst du irgendwann bei 14, fast 14,5 mit Puffer heraus, dann ist ja irgendwie auch einiges schiefgegangen. Aber vielleicht kannst du mich mal aufklären, woran hat es denn gelegen?
Naja, wir reden natürlich über eine Bauzeit von jetzt mittlerweile dann am Ende vermutlich 21 Jahren. Ne? Also das muss man sich mal vorstellen, wenn du 21 Jahre lang Haus baust, da ist klar, da ist nichts mehr so am Ende, wie du es am Anfang geplant hast. Ja. Eine Fülle von Themen. Es haben sich ganz viele Vorschriften geändert, der Brandschutz. Ne? Und jetzt aktuell muss man, weil sich eben die Brandschutzvorschriften weiter verschärft haben, muss man jetzt einen zweiten unabhängigen Stromkreislauf bauen, muss Notstromaggregate einbauen. Das waren natürlich alles Dinge, die in der ursprünglichen Planung nicht vorhanden waren. Ne? Also die langen Zeitläufe, die extrem lange Verzögerungen führen natürlich zu immer neuen Anforderungen. Dann gab es immer wieder neue Wünsche der Politik, die beachtet werden mussten. Und ich glaube, am Ende des Tages sind einfach unfassbar Dinge auch falsch geplant worden. Ne? Also man hat immer wieder, glaube ich, zu großzügig, zu optimistisch geplant, wollte unbedingt zu bestimmten Terminen fertig werden. Hat dann vielleicht nicht bedacht, dass manche Dinge doch länger dauern und nicht so schnell funktionieren. Ich erinnere mich an eine Pressekonferenz vor etwa anderthalb Jahren, als man mal wieder einen Eröffnungstermin angekündigt hat und dann festgestellt hat, oh, wenn wir alles gleichzeitig sperren, die S-Bahn, den Fernverkehr und die U-Bahn, dann kommt ja keiner mehr nach Stuttgart. Und dann müssen wir es vielleicht doch entkoppeln und entzerren. Und ich meine, an solche Dinge hätte man ja schon auch vorher denken können, dass das ja alles im laufenden Betrieb passiert. Und ich glaube auch diese unglaublich komplizierte Bauweise, wir müssen uns das mal vorstellen, da hat man ein riesiges, kilometerlanges Gleisbett sozusagen einfach unten auf den S-Bahn-Tunnel aufgelegt. Mit wenigen Millimetern Genauigkeit muss das funktionieren. Dann hat man jedes einzelne Betonteil einzeln angefertigt aus Weißbeton. Ja, das heißt, jedes einzelne Betonstrebe, jedes Bauteil muss angesteppt werden, einzeln hergestellt werden, eingebaut werden. Also komplizierter und aufwendiger konnte man nicht bauen. Ja, das heißt, das war schwierig, dann bauen in diesem Muschelkalk, in diesem anspruchsvollen Gestein, in dem auch der Engelbergtunnel ist. Also die Liste könnte man endlos fortsetzen, was an Schwierigkeiten da war und an Problemen, die man überhaupt nicht bedacht hat am Anfang.
Aber du hast gerade schon ein sehr schönes Stichwort genannt und hat auch manchmal einfach versucht, die Termine, die sich ja sowieso schon immer nach hinten verschoben hat, noch einzuhalten. Und deswegen ist nämlich auch ein ganz, ganz großer Fehler passiert. Stichwort Kabelsalat.
Also da ist man schon fassungslos, oder?
Also ich finde es total faszinierend. Also, um euch, liebe Zuhörer, nochmal kurz abzuholen. Und zwar ist es nämlich ungefähr so abgelaufen, ungefähr vor 5 Jahren hat die Bahn natürlich Kabel, die verlegt werden mussten, bestellen müssen. Damals war der Plan noch, ja, wir werden 2025 fertig. Und dann sind sie so ein bisschen in Zugzwang geraten, weil man hat noch nicht gewusst, welche Kabel man denn genau braucht. Man wusste aber, man muss über 1000 Kilometer Kabel verlegen. Es bedeutet, man hat sich dann entscheiden müssen, entweder wir warten jetzt noch ab, bis wir wissen, welche Kabel wir brauchen. Und es also dieser ganze Eröffnungstermin verschiebt sich nochmal im Gesamten nach hinten. Oder man nimmt jetzt halt einfach die Standardkabel, verlegt die und könnte dann bis 2025 fertig werden. So, wir haben jetzt 2026, wir wissen, der Bahnhof ist noch nicht offen. Und was wir jetzt auch wissen, ein Großteil dieser Kabel darf jetzt wieder ausgetauscht werden.
Also man kann es kaum glauben, na, das ist schon so. Es gibt ein interessantes Phänomen, wenn man mal das mit der Schweiz vergleicht. Na, die Schweiz baut ja auch sehr viele Tunnel, also die Alpen sind ja wie Schweizer Käse durchlöchert. Mhm. Und die schaffen das immer im Zeit- und Kostenrahmen zu bleiben. Was macht die Schweiz anders? Die Schweiz nennt keine politischen Preise. Ne? Also hier wird so gerne ein ganz niedriger Preis genannt, 2 Milliarden, ne? Ist ja mal gewesen. Naja, 2 Milliarden für einen Bahnhof, ne? Bevor es woanders verbaut wird, ne? Macht Sinn. Und nennt völlig unrealistische Zeitpläne. Und da denken Leute, ja, 2 Milliarden und in 3 Jahren ist fertig oder in 5 Jahren, alles gut. Ne? So, das weiß aber jeder von vornherein, dass das nicht funktioniert, weder in dem Kosten- und Zeitrahmen. Und dadurch entstehen natürlich immer wieder Verzögerungen und der politische Druck wird immer größer. Und dann muss man hektisch fertig bauen. Die Schweiz nennt halt realistische Zeitpläne und auch Kostenpläne und die hält sie aber auch ein. Also ich glaube, das ist ein Grundproblem, dass wir in Deutschland immer völlig unrealistische Pläne machen, die dann politisch durchsetzbar sind. Erster Fehler. Und ich meine, dann sind einfach, wie sagt man, Planungsfehler gemacht worden. Das ist ganz offensichtlich, wenn man Kabel falsch verlegt, aber auch viele andere Themen. Es gab so Skurrilitäten, das ist schon auch eine Weile her. Da hat man ein Schild entfernt. Hat aber bedacht, dass an diesem Schild irgendwie das Bahnrecht hängt und dann durften die S-Bahn zum Beispiel nicht mehr in bestimmten Abstand fahren. Also Bahnrecht ist natürlich wahnsinnig kompliziert, ja, und das ist ein komplizierter Bahnknoten. Da hat man ganz viele Dinge auch einfach übersehen. Jetzt möchte ich den Leuten, die da arbeiten, den Ingenieuren, na, die haben ja nur wirklich kein leichtes Schicksal, den kann man jetzt auch nicht unbedingt einen Vorwurf machen. Ich glaube, es ist eher von der politischen, von der Lenkungsebene, von der Bahn falsch angegangen worden, mit völlig unrealistischen Erwartungen. Und ich glaube, das muss die Bahn sich angreifen lassen und das hat sie nicht gut gemacht.
Mich würde tatsächlich mal interessieren, ob das immer noch dieselben Ingenieure sind, wie jetzt zum Beispiel 2010 oder 1995, die sich das ursprünglich ausgedacht haben.
Auch das ist ein Teil des Problems. Alle, die damals verantwortlich waren, alle, die damals die Leitung hatten, alle, die damals die Pläne erstellt haben, sind längst nicht im Amt. Die sind entweder schon längst im Ruhestand, viele sind auch schon gestorben nach fast 30 Jahren. Ne? Mhm. Auch das ist so, letztlich sind die Nachfolger derjenigen, die damals entschieden haben, jetzt dabei das Problem zu lösen. Winfried Kretschmann hat ja einmal gesagt, er hätte sich schon sehr schwer getan, eine Eröffnungsrede für diesen Bahnhof zu halten. Ursprünglich war ja geplant, dass sie noch in seiner Amtszeit fertig werden. Ne? Und er hat das auch unserem genau. Und er hat uns dann auch erzählt, ja, also er hat da schon echt überlegt, wie er die Rede formuliert. Das wäre schon eine sehr merkwürdige Eröffnungsrede gewesen, weil er das Projekt ja nach wie vor kritisch sieht, aber natürlich als Ministerpräsident es auch für richtig halten muss, dass er das gebaut hat. Und ich glaube, er ist ganz froh, dass er das nicht machen muss, diesen Wortakrobaten-Spagat.
Ja, das glaube ich gern. Da muss man auch glaube ich, tief in die Vokabulartasche greifen, um da die richtigen Worte zu finden.
Ja, oder ein bisschen schizophren sein vielleicht. Ne?
Das ist oder so.
Naja, wir haben jetzt natürlich auch deutlich ein interessantes Gespräch mit Befürwortern geführt. Herr Wissmann hat man schon angesprochen, auch Günther Oettinger, auch Rainer Wieland, den ehemaligen Vizepräsidenten des Europaparlaments, der jetzt Regionalpräsident in Stuttgart ist. Und die würden natürlich entgegnen, naja, sie sind fest überzeugt, und das haben sie uns auch entgegnet, das ist eine der besten Ideen, die Baden-Württemberg jemals haben konnte. Warum? Erstens Verbindung mit der Schnellbahnstrecke. Man kommt schnell an Stuttgart vorbei. Es wurde immer auch das Argument gebracht, naja, wenn wir das nicht machen, dann werden wir abgehängt von den großen Schnellbahnstrecken. Na, dann fährt man über Frankfurt nach München, nach Bratislava weiter. Und das wollten wir verhindern. Also wir wollten, dass Stuttgart ein attraktiver Bahnknoten ist. Und natürlich ist das für Stuttgart eine einmalige Chance, so ein riesiges Stadtviertel mitten in der Stadt zu bekommen. Die Stadt, die immer knappen Wohnraum hat. Ja, und das ist schon eine Möglichkeit, ein riesiges Viertel neu zu entwickeln. Das geht, glaube ich, schon auch alles. Ja, das heißt, die Befürworter sagen, ja, die Idee war gut. Sie war nicht gut geplant, sie war nicht gut umgesetzt. Dann kamen viele politische Unwägbarkeiten. Und generell ist es in Deutschland wohl offensichtlich fast nicht mehr möglich, solche Großprojekte zu bauen, weil sich ständig die Rahmenbedingungen ändern. So würden jetzt die Befürworter sagen. Sagen aber nach wie vor, wenn es mal fertig ist, werden alle sagen, toll, und werden staunen.
Wenn es mal fertig ist. Aber ja, das stimmt vor allem auch. Also ich habe gelesen, zum Beispiel das geplante Technikgebäude entspricht auch nicht bei dem aktuellen Bedarf. Die Digitalisierung ist natürlich jetzt auch schwieriger geworden. Ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass gerade durch so aktuelle Themen wie KI und Co., da hast du ja vor 20 Jahren, also vielleicht hat irgendjemand dran gedacht, aber noch nicht in der Form, noch nicht in der Art und Weise. Und ich glaube, na, natürlich, also guck mal, alle Leute, die jetzt daran arbeiten, die hatten ja kein weißes Blatt zur Verfügung, weißt du? Sondern da war ja schon ziemlich viel drauf gekritzelt. Und daraus jetzt noch ein Kunstwerk zu machen, ist halt deutlich schwieriger, wie wenn du einfach eine weiße Leinwand hast.
Ja, und du hast vollkommen recht. 1994, 95 hat kein Mensch über Digitalisierung gesprochen. Das war ja noch gar nicht technisch möglich, ne, was damals war. Man hat dann später erst, auch das war eine Idee, glaube ich, aus dem Verkehrsministerium zu sagen, naja, wenn wir jetzt hier sowas bauen, was hochmodern ist, dann müssen ja auch Züge ganz schnell hintereinander durchfahren können, damit das klappt mit 8 Gleisen. Ne? Weil es sollte keiner stehen bleiben und es ist ja dann auch weniger Gleiskapazität vorhanden. Ne? Wobei man natürlich den Kopf und den Haufen nicht ganz vergleichen kann mit dem Durchgangsbahnhof. Naja, und dann hat man die Idee gehabt, wir machen nicht nur einen riesigen Bahnhof, sondern wir bauen den größten und modernsten digitalen Knoten Europas, eigentlich weltweit. Ne? Also nämlich alles miteinander digital verknüpfen. Auch hier sagt die Schweiz in Zürich und andere Städte haben gesagt, machen wir nicht. Ist viel zu kompliziert, geht schief, wird nicht klappen. Ne? Stuttgart sagt, wir schaffen das. So, ne? Also
gibt's. Stuttgart sagt ja auch, sie schaffen sehr, sehr viel. Weißt du, worauf ich mich auch sehr gespannt bin? Und vielleicht kannst du mich da erleuchten. Sie wollen ja mehr Züge durchbringen, aber haben nur noch halb so viele Gleise. Also wir haben statt den jetzigen 16 nur noch 8. Und das ist ja quasi Bad Cannstatt. Oder Plochingen.
Bestimmt, ja. Ja, das ist auch ein sehr umstrittenes Thema. Ja, da sagen die Befürworter, in die Rolle schlüpfe ich jetzt einfach mal, um bing zu erleuchten. Ja,
ich hinterfrage kritisch und gucke mich schief an.
Du guckst mich schief an.
Ja, weil ich bin letzte Woche Freitag 4,5 Stunden gestrandet gewesen. Ja? Deswegen gucke ich jetzt besonders schief.
Siehst du, wir haben schon den richtigen Spirit hier für den Podcast. Ne? Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, genau, 8 Gleise.
Wenn man das mit 8 Gleisen macht.
Also natürlich ist das so, wenn du in Sackbahnhof hast, fährst du in ein Gleis rein und fährst wieder auf demselben Gleis raus, ja? Ist klar, ne? Das kostet viel Gleiskapazität. Deswegen gibt es ja in Stuttgart das sogenannte Gleisgewitter. Das sind sozusagen dieses Bauwerke mit vielen Tunneln und Brücken, das hinter dem Hauptbahnhof kommt, um da sozusagen alle Züge wieder rauszubuxieren. Wenn die natürlich einmal reinfahren und da rausfahren, logischerweise simple Mathematik, ne? Dann habe ich sozusagen weniger Kapazität, weil ich ja einfach weiterfahren kann. Das an sich ist richtig, ja? Das kann man nachvollziehen. Allerdings war von Anfang an umstritten, ob diese 8 Gleise ausreichen. Weil 8 Gleise sind halt nicht viel. Was passiert, wenn ein Gleis liegen bleibt? Es gibt dann den sogenannten großen Kreisverkehr. Das heißt, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann muss dieser Zug ausweichen und hat so einen großen Rundbogen Richtung. Genau, ein riesen Kreisverkehr. Das heißt, der fährt dann in so einen großen Rundbogen Richtung Cannstatt und fährt dann wieder zurück, weil er darf ja nicht die Gleise blockieren, ne? Weil er alles durchgehen muss. Ne? Das ist so ein erstes Problem. Es gab ja auch Ideen, noch 2 weitere Gleise zu machen oder ein Kombibahnhof, dass man ein bisschen unterirdisch und ein bisschen oberirdisch macht. Alles verworfen worden, muss jetzt mit den 8 Gleisen auskommen. Kann funktionieren, wenn alles perfekt klappt, ja? Wenn alles perfekt digital aufeinander abgestimmt ist und nichts Unvorhergesehenes passiert. Die Frage ist halt, wie realistisch ist das?
Die Frage ist, wie viele unvorhergesehene Sachen müssen noch passieren, bis wir verstanden haben, dass der Mensch plant und Gott lacht.
Das ist wohl so, ja. Das wird man wahrscheinlich erst wissen, wenn er fertig ist, wenn er denn irgendwann fertig ist.
Naja, also momentan sieht es so aus, als würden wir 2031 anpeilen. Wie sehr darf ich hoffen,
ja,
dass es wird?
Wie sagt man immer so schön, die Hoffnung stirbt zuletzt, ne? Aber sie stirbt. Genau, das sagt unser Chef auch immer, unser Geschäftsführer.
Das sag ich auch immer, das ist ja lustig.
Siehst du, da seid ihr euch einig.
Ist eigentlich nicht gut.
Naja, aber bei dem Projekt schon, wahrscheinlich realistisch. Ich sag mal so, ich will mal wieder das Positive sagen. Jetzt ist ja seit einigen Monaten eine neue Bahnchefin im Amt, Frau Paller. Mhm. Die kommt aus Österreich und die hat den Ruf, relativ gnadenlos durchzugreifen und auch die Dinge beim Namen zu nennen, hat damit sich in Österreich und auch bei einer Bahntochter schon einen guten Namen gemacht. Jetzt ist sie Bahnchefin und hat erst mal gesagt, Moment mal, bevor wir hier jetzt ein neues Datum nennen, sie hätten jetzt auch sagen können, naja, 2027 wird es dann bestimmt. Ne? So, gucken wir jetzt mal alle Pläne an, schauen nochmal alles, stellen alles auf den Prüfstand und hat eine strenge interne Revision beauftragt. Mhm. Jetzt wissen wir nicht ganz genau, was innerhalb der Bahn passiert ist, aber offensichtlich waren die Befunde so deutlich, dass die Fehlplanungen so dramatisch sind und auch der Bedarf zum Nachsteuern, dass sie gemerkt haben, das kriegen wir jetzt nicht in einem, auch nicht in 2, auch nicht in 3 Jahren hin, sondern in 5. Ne? Das heißt, das ist ein ziemlich heftiges Datum, 2031.
Aber vielleicht damit mal realistisch?
Genau, aber vielleicht ja realistisch. Vielleicht ja das Schweizer Prinzip, dass man jetzt sagt, wir nennen lieber einen weiten Zeitpunkt und sagen auch, es kostet nochmal 3 Milliarden extra, aber dafür gilt das dann auch, ne?
Hast du das eigentlich aus der Folge mit Wolfgang aufgeschnappt?
Ja, ich glaube, ja, stimmt. Wir haben ja einen Podcast gemacht, was wir von der Schweiz lernen können. Da ist was dran, ja.
Siehst du. Vielleicht orientiert sich Frau Paller auch an der Schweiz.
Ja, möglich, weil, obwohl sie aus Österreich kommt. Hoch, 3-Länder-Geschichte. ja, ich glaube schon, dass es, also ich hoffe mal, dass es so ist. Und ja. Jetzt haben wir wieder eine neue Konstellation, dass plötzlich die CDU das Verkehrsministerium führt. Ne? Frau Razzavi, wir erinnern uns, die mal gesagt hat, wenn es teurer wird, der lügt. Ne? Die hat natürlich jetzt auch einen Realitätsschock im Amt erlebt und hat erst mal festgestellt, wie unfassbar kompliziert das mit der Bahn ist, wie schwierig das mit der Bahn ist. Und ja, man kann zumindest jetzt nicht mehr sagen, es ist irgendein Gegner im Ministerium, der irgendwas verhindert. Also das Argument fällt jetzt komplett weg.
Mhm. Und was könnte das jetzt für die nächsten 4 Jahre bedeuten?
Tja, aus Sicht der Bahnpendler leider nichts Gutes, weil das Durcheinander, das wir jetzt erleben, dass die S-Bahn nicht pünktlich ist, dass ständig Strecken gesperrt werden, das wird natürlich erstmal bleiben. Besserung ist angesagt worden, was den Bahnwanderweg angeht, ne, der ja.
Das hast du mir schon letztes Jahr mal gesprochen.
Ja, das stimmt. Ja,
also ich kann mich ganz genau daran erinnern, das war ein Reel, das wir auf Instagram gepostet haben. Da hast du mir gesagt, es hat bald ein Ende. Und es hatte kein Ende, Raphael.
Das stimmt, ja. Darauf ein Spezi.
Nee, einmal, darauf stoße ich
einmal
nicht
anstoßen,
an.
Mensch.
Das können wir vielleicht zum Schluss machen, aber so nicht.
Dann nehme ich nochmal einen Schluck, damit die Kehle nicht trocken ist. Ja, also ist wohl, also Sie haben jetzt wohl verstanden, dass Sie jetzt nicht 5 Jahre lang die Leute auf Wanderschaft schicken können. Gibt ja schon Leute, die behaupten, dieser Bahnwanderweg wäre jetzt im offiziellen Wanderverzeichnis des Landes eingetragen oder müsste unter Denkmalschutz gestellt werden. Also
ich glaube, es gab sogar mal jemanden, der das aus Spaß eingetragen hat. Ich glaube, es wurde wieder entfernt.
Ich glaube, ja. Es gibt auch ein sehr lustiges Instagram- oder YouTube-Video, wie jemand diesen Bahnwanderweg läuft und so. Ne? Also es ist schon, da ist natürlich Gegenstand von Spott, wenn man ehrlich ist, zu Recht vielleicht auch.
Das wäre doch mal ein gutes Satire-Video. Wir sollten uns mal außerhalb unseres Podcast-Studios wagen.
Stimmt. Ganz ohne Spezi, aber mal auf diesen Bahnwanderweg. Eine Live-Reportage. Ein Roadcast.
Wieso jetzt ohne Spitzen?
Stimmt, da hast du recht.
Bis wir den überstanden haben, da brauchen wir drei.
Die erzählen nachher noch zum Ende, wo dieser Spitze überhaupt herkommt. Das ist nämlich auch eine lustige Geschichte, ne, dass hier steht.
Verrat es bloß nicht. Wir haben das nämlich eigentlich so ein bisschen stibitzt.
Das stimmt, ja. Dazu später mehr. Aber Roadcast über den Bahnwanderweg,
Doch.
Klingt interessant, ja. Mal gucken.
Gar nicht so übel.
Und dann noch mit der Bahn nach Ulm. Naja, also.
Och nee, das fahre ich oft genug. Da muss ich nur noch sitzen bleiben.
Das ist wohl wahr. Wo waren wir jetzt eigentlich stehen geblieben?
Bei der Frau Paller und ihrem Schweizer.
Ja,
ihre Schweizer.
Und was das für die Bahnkunden bedeutet. Also tatsächlich wird versprochen, dass die Bahnkunden nicht mehr diesen endlosen Weg links oder rechts so um die ganze Baustelle herumlaufen müssen, sondern dass das dann tatsächlich abgeschlossen ist und man über das Dach des neuen Bahnhofs einigermaßen direkt dann, ne, zur U-Bahn oder den anderen Anschlüssen laufen kann. Es ist zwar dann nicht mehr ganz so weit, aber natürlich noch eine ganz schöne Strecke. Ne? Und wie gesagt, ob das dann so funktioniert. Ich glaube, wir müssen uns ehrlicherweise auf weitere 5 Jahre Verzögerungen und Probleme einstellen. Die S-Bahn ist, glaube ich, der Hauptleidtragende dieses ganzen Verfahrens. Wir wissen, die S-Bahn war früher absolut zuverlässig. Ich weiß noch, als ich so alt wie du war oder noch jünger als Jugendlicher, da bin ich jeden Tag mit der S-Bahn von Herrenberg nach Stuttgart gefahren. Und das war wie ein Schweizer Uhrwerk. Wenn du wusstest, die S-Bahn fährt 13.16 Uhr, dann ist sie 13.16 Uhr gefahren. Ja.
Du kannst mal unseren Kollegen Marc fragen.
Ja.
Im Übrigen unser Krümel in der Redaktion. Ja, ich bin ja nicht die Jüngste.
So. Okay.
Fährt nämlich auch jeden Tag diese Strecke.
Ja.
Frag ihn mal, wie gut es ihm geht.
Ja, das ist eine Katastrophe. Meine Frau fährt jeden Tag mit der S-Bahn von Richtung Kontal, Walmdorf, Richtung in die Stadt rein. Und es gibt fast keinen Tag, wo es funktioniert. Ja, also man muss umsteigen. Es fällt auch mal einfach ganz aus. Das gab es alles früher nicht. Ne? Und das ist eine Folge davon, dass halt diese Riesenbaustelle ständig alles verzögert. Dann können Züge nicht mehr einfahren. Und das Problem wird uns noch lange, lange begleiten. Und dann wird es sicher noch so kurz bevor es dann fertiggestellt wird, da wird es nochmal anstrengend, weil da werden dann ganz viele Sachen gleichzeitig gesperrt. Die Chance dieser langen Bauzeit ist natürlich, dass man jetzt die Sachen etwas strecken kann, ja, dass man nicht alles gleichzeitig machen muss. Aber ich bin da wenig optimistisch, dass es jetzt hier richtig wieder Spaß macht, den öffentlichen Nahverkehr zu besuchen. Es gibt auch ein Problem, finde ich, in Stuttgart, hier rund um diesen Bahnhof. Da ist es einfach nicht schön, ja. Es ist eine Riesenbaustelle, es wird nicht fertig, es wird da anderes gebaut. Das ist ein bisschen verlottert. Also das Entree dieser schönen großen Landeshauptstadt sieht gerade nicht so besonders repräsentativ aus.
Ach, wobei ich muss dir leider widersprechen.
Ja.
Du sagst, diese schöne große Landeshauptstadt. Weißt du, ich komme vom Dorf. Ich habe in Tübingen studiert. Das sind wunderschöne bunte Häuschen.
Das stimmt, ja.
Da ist Stuttgart jetzt eigentlich generell nicht so die Augenweide.
Ja, aber ich finde, Stuttgart hat auch so seine schönen Seiten.
Also hier für unsere Büros auf jeden Fall.
Das schon.
Aber es kann auch echt nicht so schön sein.
Das ist wohl wahr.
Deswegen würde ich es jetzt nicht mal so an Bahnhofsumgebung festmachen.
Aber es gibt schönere Plätze als die Baustelle des Bahnhofs. Das für sich würdest du, glaube ich, zugestehen. Ne?
Das definitiv.
Ja.
Ja, da wo jetzt die Baustelle ist, war früher auch mal ein Starbucks. War zwar überteuert, aber den Kakao, den vermisse ich wirklich, weil dann war diese Verspätung erträglicher.
Und weißt du, was ich vermisse, ist dieses schöne Café oben im Turm, ne, wo man schön runtergucken konnte auf das Forum 21. Ne? Das war richtig schön, da gab es Veranstaltungsmöglichkeiten, da konnte man oben sitzen und...
Da war ich noch nie.
Da warst du noch nie, ja, siehst du.
Vielleicht sind da ja immer nur so Events für...
Nein, da konnte man auch so rein.
Ja?
Ja, ist halt alles nicht mehr, ne?
So wie es ich hätte gedacht, ist. Das ist jetzt vielleicht so eine Landespresseveranstaltung.
Nein.
Das Location
war ein
oder
schönes,
sowas.
Ganz öffentliches Café, das da gewesen ist, ne? Ja, gucken wir mal nach vorne. Jetzt haben wir uns natürlich lange mit der Vergangenheit aufgehalten und da ist, glaube ich, wenig Schönes, Positives zu sagen.
Aber wir müssen doch vorsichtig sein. Wir wollen doch auch keine falschen Versprechungen
machen. Genau, wir müssen realistisch sein und ich glaube, da kann jetzt niemand sagen, das ist ein richtig geiles Projekt, wo alles gut läuft. Es wäre, glaube ich, auch ein bisschen realsatirisch. Ne?
Aber wir können vielleicht Hoffnung haben, dass es besser wird.
Das ist es. Wir erinnern uns vielleicht, es gab mal von dem Satireportal Postillon einen lustigen Beitrag, ein Kinderspiel, unrealistische Bauprojekte, die nie fertig werden, damit Kinder frustriert werden und merken, in der Realität wird es auch nie fertig. Und da war drin der BR, der Berlin-Brandenburg-Flughafen, die Elbphilharmonie und Stuttgart 21. Ne? So, jetzt wissen wir ja, die anderen Sachen sind auch irgendwann mal fertig geworden. Ja? Und die waren auch, glaube ich, so, ich glaube, der Berlin-Brandenburger Flughafen, ich kann mich da noch gut erinnern dran, der sollte ja eröffnet werden und da kam im Fernsehen schon so Massenproben mit Hunderten oder Tausenden von Statisten, wie das dann alles funktioniert. Die Geschäfte waren schon alle eingezogen und da hieß es, Eröffnung verschoben um ein Jahr, um zwei Jahre, um fünf Jahre.
Ich kann mich erinnern. Und damals hat man die Witze über den Berliner Flughafen gemacht, die man heute über Stuttgart 21 macht.
Und da gab es uns, was uns wahrscheinlich auch drohen kann, da gab es doch so eine S-Bahn, die immer zwischen hin und her fahren musste, zwischen dem Flughafen und dem Bahnhof, damit die Gleise nicht einrosten. Ich glaube, das wird uns möglicherweise auch einen noch drohen. Ne?
Ich kann das alles nicht mehr. Weißt du, was wir einführen sollten? Mhm. Wir sollten so ein Redaktionsmonopoly machen. Und du kennst auch mal diese Bahnhöfe, wo man da kaufen kann.
Ja.
Und einer davon wird der Stuttgarter Hauptbahnhof. Und du kriegst keine Miete, weil das Ding öffnet nicht. So.
Wo ist denn die Schlossallee? Hm. Bei dir auf dem Dorf in Köppingen.
Hallo? In Köppingen gibt es viel, aber nichts Schönes. habe ich nicht gesagt, natürlich. Ich liebe meine Heimat, aber die heißt halt, ist ein kleines Dorf in der Nähe.
Ja. Das darf nicht ja auch so sein. Dafür hast du keinen nervigen Hauptbahnhof, ne?
Dafür habe ich gar keinen Bahnhof. Bis zum nächsten Bahnhof muss ich 20 Minuten Auto fahren. Sau,
nicht
schön.
Das war gut. Ich habe nicht keinen Hauptbahnhof, ich habe gar keinen Bahnhof. Da siehst du, kein Bahnhof, keine Probleme, ne? So kann man es auch sagen, ne?
Das kommt drauf an. Wenn man in Stuttgart arbeitet, dann große Probleme.
In der Tat, ja. Okay, da sind wir auf ein falsches Gleis gelandet. Aha. Aber wir wollen ja an den Positiven gucken, ja. Ich meine, ich glaube, das Ding wird irgendwann fertig werden, so wie alle anderen Sachen auch fertig geworden sind.
So wie der Berliner Flughafen?
Genau, der wurde fertig. Die Elbphilharmonie, ich war da mal drin. Es ist wahnsinnig toll, da drin zu sein. Eine unfassbare Akustik, wo du an jeder Stelle sozusagen jedes Flüstern hören kannst.
Versprichst du dir die Akustik jetzt auch vom Stuttgarter Hauptbahnhof,
ja,
oder?
Ja, klar. Hörst jedes Flüstern. Wie immer flüstert irgendwie Kostenrahmen. Nein, es wird irgendwann fertig werden, da bin ich mir sicher. Und dann werden schon auch Leute sagen, ja, es ist schon toll geworden. Und ich bin mal so grundoptimistisch, dass es irgendwie funktionieren wird. Und dann haben wir natürlich irgendwann mal, wahrscheinlich, wenn ich schon längst in Rente bin, dieses tolle neue Stadtviertel. Ja, das wird schon, da gibt es großartige Pläne, das Hohensteinviertel. Das ist schon eine Riesenchance. Wo hat man das vielleicht einmal im Jahrhundert, so ein ganz neues Stadtviertel zu entwickeln in der Stadt, die überhaupt keinen Platz hat. Ja, also das sind schon alles positive Dinge. Ich glaube, wir müssen jetzt einfach Augen zu und durch, ja, in der Hoffnung, dass Frau Paller das diesmal wirklich, wirklich im Griff hat und die Bahn endlich mal ihr Versprechen hält. Ich meine, es haben ja alle jetzt schon auch ein großes Interesse, dass das Ding irgendwie wegkommt, ja, dass es irgendwie fertig wird, dass irgendwie mal was vorangeht, weil das ja auch alles andere blockiert. Das blockiert ganz viele andere Bauprojekte im Umfeld. S-Bahn, aber es blockiert die Stadt, es blockiert die Bahn natürlich auch. Ich habe mal die Zahl gehört, dass 25% aller Investitionen insgesamt der Deutschen Bahn in ganz Deutschland in diesen Bahnhof gehen, ja. Das heißt, auch die Bahn, und ich glaube, wenn man ganz ehrlich ist, nach Rüdiger Grube, dem damaligen Bahnchef, hat kein Bahnchef mit großer Begeisterung auf dieses Projekt geschaut. Auch die schlagen drei Kreuze, wenn endlich dieser Bahnhof fertig ist und sie sich wieder auf anders konzentrieren können.
Ich glaube, das macht ganz Stuttgart. Ich glaube, das macht ganz Baden-Württemberg.
Wahrscheinlich ganz Deutschland.
Wahrscheinlich ganz Deutschland.
Weil ich fahre ja sehr viel Bahn. Und was passiert? Also es ist insgesamt nicht so einfach, mit der Bahn zu fahren. Ich finde, es wird vieles besser, die Freundlichkeit. Aber eines bleibt, sobald du dich irgendwie auch nur ansatzweise Stuttgart oder Baden-Württemberg näherst, dann fangen die Verspätungen an, richtig rot zu werden. Ja?
Ja. Wobei man sagen muss, ich finde, worin sich die Deutsche Bahn wirklich gebessert hat, wie du so schön sagst, die Kommunikation, die sind viel transparenter geworden. Oh. Mittlerweile, du sitzt im Zug, es heißt nicht mehr, ja, wir haben Verspätung, sondern ja, wir haben Verspätung, weil das und das ist der Grund.
Richtig.
Und das finde ich schon mal sehr beruhigend. Ich habe dir vorher gesagt, ich stand im letzten Mal 4,5 Stunden am Stuttgarter Hauptbahnhof.
4,5 Stunden.
Ja, also, und ich bin noch nicht mal zu Hause angekommen nach diesen 4,5 Stunden. Möchtest du kurz zu meiner Odyssee hören?
Oh ja, gerne.
Die war nämlich total wundervoll. Du hast mir nämlich einen tollen Termin in Ludwigsburg geschickt. Mm. Alles deine Schuld, merkst du gleich mal.
Okay, also ja, ich bin immer schuld.
Richtig.
Mhm. Ist.
Ja, das ist der schwarze Peter vom Chef. Ja, das willst du machen. So, und auf jeden Fall, dann wollte ich von Ludwigsburg wieder los und dann hat es da schon angefangen. Verspätung. Dann haben wir so, okay, kein Problem. Von Ludwigsburg zum Stuttgarter Hauptbahnhof, da fährt noch regelmäßig häufig was. War also nur, ich glaube, 15 Minuten später ist dann der nächste Zug gefahren. Ich so, ja, alles Paletti. Machen wir so. Dann saß ich im Zug und es war der Tag, da hat es 38 Grad gehabt.
Oh.
Ja, muss man noch dazu sagen. Im Zug dachte ich mir dann so, ja, okay, passt. Ich hole jetzt mein Buch raus. Ich lese ein paar Minuten, bis ich da bin. Klimaanlage. Mir ging es gut in der Sekunde. Habe ich noch geguckt, habe gesehen, ja, wir sind noch pünktlich sogar. Ich krieg sogar noch meinen Anschlusszug. Da kommt auf einmal die Durchsage. Ja, also es gab einen Brand am Hauptbahnhof. Keine Züge dürfen einfahren, keine Züge dürfen ausfahren. Und ich sitze da, 30 Sekunden vom Stuttgarter Hauptbahnhof entfernt, und denke mir so, ach nein. So, und letztendlich haben wir dann ein paar Minuten gewartet. Mein Anschlusszug wäre in der Theorie ja auch schon weg gewesen. Dann durften wir doch noch einfahren. Das war natürlich wundervoll, weil dann hat der Zug uns alle bei 38 Grad ausgespuckt. Und dann saß ich da erstmal die ersten 40 Minuten. Ja, alle Leute natürlich total am Ende durchgeschwitzt mit Mini-Ventilatoren sind sie rumgerannt. die Wasserflaschen sind irgendwann ausgegangen. Ja, und dann irgendwann bin ich auf den ganz schlauen Einfall gekommen. Komm, du musst hier einfach mal vom Stuttgarter Hauptbahnhof weg. Dann bin ich diesen Fernwanderweg gelaufen. Ne? Erstmal runter zur U-Bahn, bin da in die nächste reingesprungen, dachte mir in dieser Sekunde, wow, bin ich smart. Ne? Richtig klug, weil ich bin bis Bad Cannstatt gekommen. Und da war es schon mal angenehmer, weil weniger Menschen, weniger Trubel. Und ich dachte, vielleicht komme ich von da irgendwie weg, weil es ist ja nur der Stuttgarter Hauptbahnhof das Problem.
Nur der Stuttgarter Hauptbahnhof.
Ja, leider ist ja kein Durchgangsbahnhof bisher, sondern ein Kopfbahnhof. Das bedeutet, von da kommt kein Zug, wenn da keiner losfährt. So, dann habe ich versucht, auf die S-Bahn auszuweichen. Das hat dann funktioniert für genau eine Haltestelle bis nach Esslingen. So, oder lass es drei sein. Auf jeden Fall bin ich bis Esslingen gekommen. Bin ich in Esslingen wieder rausgeschmissen worden. Du musst dir vorstellen, dazwischen habe ich natürlich immer so 30, 40, 50 Minuten gewartet. So.
Boah.
Ja, genau. In Esslingen bin ich dann angekommen. Dann kam irgendwann eine S-Bahn. Die waren nirgends angegeben. Da wurde nichts, keine Ansage, gar nichts. Sie ist einfach aufgetaucht. Ich bin aufgesprungen, bin da reingerannt und bin bis Plochingen gekommen. Und in Plochingen hat mich dann meine Mutter eingesammelt, was immer noch 25 Minuten von zu Hause weg ist. Aber
oh Mann.
Immerhin. Also ja.
Ich glaube, die Geschichte erzählt alles, was man zum Bahnverkehr rund um Stuttgart wissen muss. Ja? Von daher, wir fühlen alle mit dir. Und
frag mal, wie es mir ging.
Ja, nicht so gut.
Nicht so gut. Ich hatte noch kein Spezi, nix.
Ich glaube, dafür müssen wir jetzt auch mit dem Spezi nochmal anstoßen zum Ende des Podcasts.
Genau, so machen wir das, damit wir was Positives haben. Wir stoßen jetzt an auf, hoffentlich kriegt die Bahn es bald auf die Reihe.
Genau.
Und 2031 können wir dann ganz entspannt.
Da sind wir alle noch jung und frisch. Da werden wir dann in den ersten Zug da einsteigen und sagen, das Warten hat sich gelohnt.
So, wenn dann irgendwas nicht stimmt, dann weiß ich auch nicht.
Jetzt müssen wir noch verraten, wo der Spezi her ist.
Ach, stimmt.
Es gibt nämlich hier in der Redaktion einen Spezi-Kasten. Der wurde gesponsert von mir, weil wir ein Redaktionstippspiel zur WM haben. Mhm. Wir beide, Leonie und ich, ja, wir sind ganz, ganz hinten in dieser Tipprangliste. Ich weiß auch nicht, warum, aber irgendwie schaffen wir es uns immer, um den letzten Platz zu betteln. Aber, das heißt, unsere Aussicht auf so einen Spezi-Kasten-Gewinn ist nahezu null. Aber wir haben uns jetzt zwei Flaschen rausgenommen.
Dann muss ich das ja auch irgendwie schön machen.
Richtig, ne? So. Und haben wir endlich unsere Wette eingelöst, ne? Von daher.
Richtig. Abgesehen davon, ich meine, das ist ja nur ein bisschen Spannung, dass wir hier um den letzten Platz kämpfen.
Ja, hallo.
Also ganz da oben auf der Liste, ja, unsere Kollegin, die hat 120 Punkte. Also die wird nicht mehr eingeholt. Das ist total langweilig.
Genau. Muss ich aber von allen als Streber bezeichnen lassen, ne? Von daher.
Richtig. Und ich habe mir sagen lassen, sie hatte Hilfe zu Hause.
Oh ja.
Und ich finde, das ist eigentlich ein Disqualifizierungsgrund.
Darauf würde ich sagen, stoßen wir an, Leonie.
So, auf die Disqualifikation.
Auf die Disqualifikation. Tschüss. Und 2031. Ja, dann vielen Dank, liebe Zuhörer. Bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Woche.
Unbedingt wieder einschalten, weil wir sind lustig, wir bringen interessante Fakten und wir sind immer top informiert.
Und wir trinken Spezi.
Und wir trinken Spezi, ganz wichtig.